im Hundsteingebiet im Salzburger Pinzgau, auf 1700 Metern, fast über der Waldgrenze, liegt die Brandstättalm der Familie Oblasser. Albert Oblasser und seine kleine Tochter Flora sind gerade damit beschäftigt, das Vieh zu zählen. Jungstiere und Mutterkühe verbringen hier gemeinsam den Almsommer. Auf seinem Hof hat Albert Oblasser 40 bis 45 Rinder, hauptsächlich reinrassiges Pinzgauer Rind, dazu Ziegen, Schweine, Hühner und ein Pferd.
Also durch das, dass ja kein Weg hingeht, es wird nicht gemolken auf der Alm. Wir haben ja Mutterkühe und das Jungviech und Risse sind um.
Käse und Butter machen zahlt sich nur aus, wenn man hinfahren kann.
Ja, und da ist fraglich, ob sie sich auszahlt. Ja. Aber man muss halt dann wieder bei der Hütte viel da. Das sind ja die Hygienevorschriften so extrem. Man muss halt wieder viel da. Wir haben uns eher auf die Fleischvermarktung, was man direkt vermarktet. Die Milch geht an die Milchkerei.
Von der Brandstättalm eröffnet sich ein großartiger Blick auf die Hohen Tauern im Süden und das Hochköniggebiet auf der gegenüberliegenden Seite. 85 Hektar umfasst die Alm insgesamt. Würde man sie umrunden, wäre man an die 3 Stunden unterwegs.
Die Landschaft da herum ist ja auch durch die Almwirtschaft eigentlich entstanden. Darum ist es auch wichtig, dass sie erhalten wird. Und für die Viecher ist, glaube ich, das Almgehen auch ganz wichtig. Also man merkt es ja im Frühjahr, die Viecher wissen es ja auch ungefähr im Gefühl, wann die Zeit zum Almgehen ist. Und da herum haben sie halt einmal 3 Monate Riesenflächen, wo sie halt einmal dummigen, wie es wollen. Das merkt man einfach. Vor allem die Eltern, die wissen ja auch genau einen Weg rauf. Das ist schon oft passiert, dass Viecher selber raufgegangen sind. Und unter Zaun, wo man es halt übersehen hat, und dann gehen sie halt einmal Richtung Alm. Und sie wissen auch genau im Herbst, wo es zum Alm ging, das wissen sie auch.
Im Besitz der Familie Oblasser ist die Brandstättalm seit 1936. Damals hat sie der Großvater von Bruno Oblasser gekauft. Bruno ist der Altbauer.
Mein Großvater, der war sein Leben lang bemüht, dass er mir eine zum Kaufen gekriegt hat. Weil die ganzen Tiere zu Hause waren bei uns nicht möglich. Das geht nicht. Da muss man allem suchen, damit man die einmal los wird. Die Ernte ist nicht so, dass sie im Sommer auch daheim zum Fressen haben. Also sie haben ein Leben lang allem gesucht und dann hat es einmal geklappt. Ja. Vorher haben sie aber gepachtet. Almen gepachtet. Du, bei uns am Berg sind nur 2 Bauern, die eine Alm haben. Ja. Also da, wo ich daheim, wo wir daheim sind. Ja. Ja, die anderen haben keine. Es gibt nicht so viele Almen. Die müssen halt eben die Viecher versuchen, dass sie es woanders unterbringen.
Ja, entweder es ist eine beim Hof dabei, eine Alm, die immer mit dem Hof verbunden war, oder er hat Anteile, sogenannte Grasrechte, an einer Gemeinschaftsalm. Gemeinschaftsalmen können also entweder einige Bauern miteinander haben, oder es kann eine Gemeindealm sein, wo das der ganzen Gemeinde gehört, oder eben zum Teil auch Agrargemeinschaftsalmen, wo eine Dorf-Agrargemeinschaft, also die Bauern des Dorfes irgendwann einmal eine Agrargemeinschaft gebildet haben, die eine Alm bewirtschaftet.
Erklärt der Agrarsoziologe Markus Schermer vom Institut für Soziologie der Universität Innsbruck. Almen, meint Markus Schermer, Almen haben über den ökonomischen Wert hinaus einen emotionalen Wert.
Und der ist für die Leute doch recht hoch. Und das sieht man ja auch, dass zum Beispiel auch in Gegenden, wo der Fremdenverkehr die Menschen sehr stark beansprucht. Also ich weiß das zum Beispiel aus Erzählungen, dass in Sölden ältere Hoteliers im Ruhestand dann gerne im Sommer auf die Alm gehen, um eben sich zu regenerieren. Oder das sagen auch viele Bauern, dass diese Arbeiten auf der Alm, auch das Almputzen, also das Herrichten von Weideflächen und so weiter, also diese reproduktiven Tätigkeiten, einfach irgendwie einen Urlaub bringen und damit eben, ja, das ist dieser emotionale Wert, der damit verbunden ist.
Noch immer ist in der Familie der Stolz und die Freude über den erworbenen Besitz zu spüren, denn eine eigene Alm wertet den Hof in vieler Hinsicht auf. Im Volksmund wird dies durch den Saga »Däum ist der Kopf von Leichen, die Alm ist der Kopf des Lehens« ausgedrückt. schreibt Theresia Oblasser, die Frau von Bruno Oblasser, in ihrem Buch »Eigene Wege – Eine Bergbäuerin erzählt«. Erschienen ist das Buch im Böhlau Verlag in der Reihe, damit es nicht verloren geht.
Der Alm ist Kopf vom Lechen. Und das war besonders in der Zeit, wo die Nahrungsmittel knapp waren. Und das war eben der Vorteil, wenn man eine eigene Alm hat, dann kann man drum im Sommer viel Butter machen, auch von den Viecher, die man eben geliehen bekommt, und Käse machen. Da war ja immer noch auch bei uns, bis zu den 70er Jahren hat man ja dann drum das verwertet. Und das war dann natürlich ein großer Vorzug in der Ernährung, wo man selber Butter gehabt hat und den Butter als Butterschmalz, weil da war es noch nicht so gebraucht, dass man Öl oder was gekauft hat, da hat man Butterschmalz gemacht. Buttermilch und Käse und Jute. Jute, das Molke, ist Juten. Molke. Mit denen hat man dann Schweine gefüttert, weil da waren immer auch Schweine auf der Alm. Und die Juten, sagen wir, Molke, ist der Schriftausdruck wahrscheinlich, zu verwerten. Und sonst sind sie auch die Alm ausgegangen, als wir die anderen Viecher, und haben Gras gefressen. Und Molke haben sie dann zur Fütterung gekriegt. Und im Herbst sind sie dann auf dem Hof herunten fertig gemästet worden mit Kartoffelgetreide.
Das ist halt ein wichtiger Punkt im Sommer, halt, die Alm, kannst du sagen. Weil die, wenn die Viecher am Sommer auf die Alm gehen können, nachher erstens tags ist fürs Viech gut. Ja, unten kannst du halt mehr flechten, dann mehr. Und sonst packst du die Futter, das Futter für das Viech. Wenn es daheim ist, packst du mehr fürs Viech. Und so hast du halt im Winter mehr.
Eine Alm ist etwas Wertvolles. Wer eine Alm hat, braucht die Tiere im Sommer nicht auf fremde Almen bringen, sondern kann sogar das Vieh anderer Bauern annehmen und dafür Grasgeld kassieren.
Die keine haben, die geben meistens eine Viecher auf andere Almen. Ich weiß nicht, Lehviecher sagen wir da, ob das von Lohn kommt oder von Ausleihen kommt. Also die kommen da meistens auf andere Almen. Es wird so geschaut, dass im Sommer wenig Tiere zum Milch geben, Kühe, damit man die auf eine Alm. Oder wenn sie Milch geben, werden sie auch auf eine Alm geben, die melken, die oben die Milch verwerten auf der Alm. Und da kriegt halt der Bauer ein bisschen was von der Milch zurückbezahlt oder wird verrechnet mit dem Grasgeld, weil wenn man die auf eine andere Alm gibt, dann muss man dafür bezahlen, Grasgeld.
Das Grasgeld beträgt im Pinzgau, also in der Region, über die Theresia Oblasser spricht, rund 70 Euro pro Stück Vieh für eine Saison. Familie Oblasser hat zu ihrer eigenen Alm, auf die auch andere Bauern ihr Vieh zum Weiden bringen, noch eine niedriger gelegene Alm gepachtet, damit sie die Tiere schon früher auf die Alm bringen bzw. im Herbst länger oben lassen können.
Almgeschichten gibt es viele, zum Beispiel von Tieren, die alle Zäune und Gatter überwinden und im Frühling allein auf ihre Alm gehen. Aber auch unzählige Geschichten über Erlebnisse bei Wetterumstürzen mitten im Sommer, wenn Tiere trotz Lawinengefahr durch tiefen Schnee ins Tal gebracht werden müssen. Abgesehen von allen Gefahren ist es aber sehr gut für die Gesundheit der Tiere, wenn sie den Sommer auf einer Alm verbringen können. Ich denke mir manchmal, sie träumen noch den ganzen Winter lang, wenn sie im Stall angehängt sind, von ihrem Sommer auf der Alm.
Die Saison auf der Alm ist kurz. Von etwa Mitte Juni bis etwa Mitte September dauert der Bergsommer in den Alpen. Meist fällt zwischendurch schon der erste Schnee. Zu Beginn und am Ende der Almsaison müssen die Zäune gerichtet werden. Bei Familie Oblasser macht das zum größten Teil Bruno Oblasser, der Altbauer.
Ja, es gibt, wenn man will, gibt es auch Arbeit. Im Frühjahr den Zaun machen, im Herbst wieder niederlegen und den Zaun. Ja, und schauen, ob die Viecher gesund sind. Und ja, Gräben waren sehr viel zu machen. Steige waren zu machen, also damit die Tiere über die Gräben kommen. Ja.
Sie sind den ganzen Sommer herum?
Ja, zumindest 60 Tage. Ja. Ja. Das ist Vorschrift. wenn man, da gibt es eine kleine Förderung und wenn man die beansprucht, dann muss man halt 2 Monate.
Wir sind eigentlich meistens herum. Also der Vater schläft ja eben mehr im Sommer herum und sonst gehen wir halt alle paar Tage gehen wir auf. Wir gehen da ja so gern auf, nicht nur allein schon das Ziel, aber eben ist schon die Erholung.
Es ist also ein Platz, wo die Seele rasten kann. Es hat etwas vom Urlaub, also auch die Bergmäher waren früher so, dass man also, wenn man unten fertig gemäht hat, dann ist man also in die nächste Höhenstufe gegangen und hat dort das Bergmaat gehabt. Und das war eben auch so, dass da die Familie hinaufgezogen ist und irgendwo eben in einer völlig anderen Situation war. Da hat es kein normales Haus gegeben, sondern eher nur eine Kochhütte, einfachere Behausungen, einfachere Zustände. Man hat also viel von dem ganzen Palast hinter sich gelassen und hat sich auch innerlich wahrscheinlich dann eher auf Wesentlicheres konzentrieren können, dadurch, dass man eben die ganze moderne Welt hinter sich gelassen hat und Alltagswelt hinter sich gelassen hat.
Almen sind ein wesentlicher Teil der Landwirtschaft, als Sommerweideflächen für das Vieh. Doch Almen sind mehr als das, sagt der Agrarsoziologe Markus Schermer vom Institut für Soziologie der Universität Innsbruck, dem einzigen Institut für Soziologie im deutschsprachigen Raum, wo es einen agrarsoziologischen Schwerpunkt gibt. Nicht nur die Tiere lieben den Aufenthalt auf der Alm.
Aber es ist auch für den Menschen eben ein Biotop, wo er eine Rückzugsfläche hat und wo er eben sich aus dem Alltag herausholt und irgendwo in eine andere Sphäre tritt. Weg vom ganzen Trubel und Lärm und auch weg von der Technik und von der Modernität. Man tritt irgendwo ein bisschen in eine vormoderne Phase ein. Also es gibt viele Leute, die das heutzutage auch so eher als psychischen Rückzug verwenden. Und die Bauern haben immer noch das Gefühl, dass das eben ein besonderer Platz ist, wo man etwas abgeschieden vom Rest der Welt ist. Und das wollen sie auch nicht unbedingt preisgeben.
Der Hof ist in 1000 Meter, 1050 Meter Höhe über dem Salzachtal in Dachsenbach. Und die Flächen sind sehr steil, also bis zu 60%. Und können jetzt zum Großteil mit einem Spezialtransporter oder Spezialmaschine, der heißt den Muli, heißt der Reformmuli, bearbeitet werden. Und früher ist natürlich alles Handarbeit gewesen, also mit Sense. Das ist bis in die 55 ungefähr, da hat es dann die erstmalig einen Motormäher gegeben. Und nach einiger Zeit ist dann auch eine Heuraupe oder eine Umkehrmaschine, hat es damals noch geheißen, mit Pferden gezogen, wo hinten so Gabeln waren und da hat es dann das Heu so auf. Und da hat halt dann jemand immer mit dem Pferd Feld ein und Feld ausgehen müssen. Und das war schon sehr anstrengend. Das war meine Arbeit.
Theresia Oblasser über die großen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte auf dem Bergbauernhof. Die zunehmende Mechanisierung hat sich auch auf die Almwirtschaft ausgewirkt. Almwirtschaft hat eine jahrhundertealte Tradition in den Alpen. Ursprünglich dienten die Almen nur der Lebensmittelproduktion. Heute sind sie wegen ihrer Erholungs-, Schutz- und ökologischen Funktion ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Kultur. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis etwa in die Mitte der 1970er Jahre verlor die Almwirtschaft durch den Strukturwandel in der gesamten Wirtschaft an Bedeutung. Damals wurde die Bewirtschaftung vieler Almen aufgegeben. Altbauer Bruno Oblasser erzählt.
Ja, die Alm, die 70er Jahre haben so viele Almen verkauft, weil die Umstellung war. Nicht? Da ist zuerst das Mulchen geworden und da war niemand mehr zum Mulchen. Jetzt haben sie, ich habe zum Beispiel jeden dritten Tag, was weiß ich, auf den Tag gehen müssen und die Viecher zählen. Und ich habe mal gesagt, wenn ich eine Landwirtschaft unten kriege, dann verkaufe ich die Alm. So weit bin ich gewesen. Weil kein Personal für die Alm gegeben hat. Nicht? Weil die Eltern und Großeltern waren nicht mehr und dann war ich allein. Das hätte man auch nicht gezahlt. Das ist nicht mehr möglich gewesen. Also Almwirtschaft in dem Sinn, dass man die Milch verarbeitet und überhaupt keinen Weig und nichts her hat, ist fast unmöglich. Ja.
Es gibt auf der einen Seite sehr intensive Alpwirtschaften, wo sehr, sehr viele Kühe sind und wo große Ställe sind. Und auf der anderen Seite eben diese Extensivierungserscheinungen. Also ähnlich wie im Tal gibt es also eine Auseinanderentwicklung in der Landwirtschaft zu sehr intensiven Einheiten und sehr extensiven Einheiten. Und das beides ist also etwas, wo die extensiven Einheiten werden dann von zu Hause aus betreut und die intensiven brauchen natürlich entsprechend Personal und Maschinen und Kapital. Also wo dann auch auf den Almen eben zum Beispiel Melkanlagen und so weiter gebraucht werden und arbeitssparende Mechanisierungen auch dort Platz greifen. Der Altbauer sagt sich auch, das ist, wenn ich das als Urlaub machen will, dann ist das kein Urlaub mehr da auf dieser Art von Alm.
Das ist auch
der? Ja, der fängt ein wenig Brummi an. Ach, die Nervenstiere werden wir mal grüßen.
Der Großvater von Bruno Oblasser war 25 Jahre lang im Sommer auf der Alm. Danach versorgte sein Vater die Brandstedt-Alm, solange er lebte. Doch irgendwann war niemand mehr da, der im Sommer die Kühe gemolken hätte. Fremdes Personal anzuheuern kam nicht in Frage.
Nachdem Brunos Vater gestorben war, wurde die Alm zur Belastung, zumindest für einige Jahre, weil wir uns kein fremdes Almpersonal leisten konnten. So ging es in den 70er Jahren vielen Almbesitzern und es wurden manche der Almen aufgegeben und verkauft. Erst Güterwege werteten sie wieder auf und ermöglichten die weitere Bewirtschaftung. Es wurde möglich, Milch auch im Sommer in die Molkerei zu liefern und Almhütten zunehmend auch als Jausenstation für Touristen und bergbegeisterte Einheimische zu nützen.
Theresia Oblasser in ihrem Buch »Eigene Wege«, eine Bergbäuerin, erzählt. Es gibt einen eigenen Ausdruck für diese Phase des Niedergangs der Almwirtschaft, sagt Agrarsoziologe Markus Schermer, den Alpkummer.
An und für sich der Niedergang der Alpwirtschaft durch die Industrialisierung der Landwirtschaft, das war also in den 70er, 60er Jahren, wo also, und auch 80er vielleicht noch, wo also die Intensivierung und Modernisierung der Landwirtschaft eine große Rolle spielte. Man hat dann bei uns eben in den 80ern sozusagen schon die Kehrtwende eingeläutet über diese ökosoziale Agrarpolitik von Minister Riegler, dem Vorgänger von Fischler. Und in dieser Modernisierungsphase der Landwirtschaft ist natürlich die Alpwirtschaft irgendwo nicht so geschätzt geworden und gewertschätzt worden. Und da ist also sozusagen ein Niedergang der Alpwirtschaft passiert, den man als den Alpkummer eben auch bezeichnet hat.
Einige Zahlen veranschaulichen die strukturellen Veränderungen in der Almwirtschaft. 1997 gab es in Österreich noch 12.000 bewirtschaftete Almen. Heute sind es knapp unter 9.000. Die Zahl der Almbauern ist im selben Zeitraum von 70.000 auf weniger als die Hälfte zurückgegangen. Um dem Niedergang der Almwirtschaft gegenzusteuern, gibt es seit den 70er Jahren Fördermaßnahmen für die Almwirtschaft. Seit dem EU-Beitritt Österreichs 1995 kommt die Bergbauernförderung der Europäischen Union auch der österreichischen Almwirtschaft zugute. Vor allem die Milchwirtschaft auf Almen hat in Österreich eine lange Tradition und ist untrennbar mit der Erhaltung der einzigartigen Alm-Kulturlandschaft verbunden. Ursprünglich war die Almmilch vom Milchkontingent ausgenommen. Das bedeutet, dass ein Almbauer so viel Milch erzeugen konnte, wie er wollte.
Und damit ist auf einmal dann es interessant geworden, dass man die Kühe am Anfang ihrer Laktationsphase, also relativ rasch nach dem Abkalben, auf die Alm getrieben hat. Das heißt also, man hat die Abkalbetermin so gelegt, dass der irgendwann im Frühjahr passiert ist, damit also die möglichst viel Milch auf der Alm produziert haben. Da sieht man eben auch, wie solche regulative und marktregulierenden Eingriffe eben auch dann alpwirtschaftlich relevant sein können.
Im nächsten Jahr steht eine EU-weite Änderung bevor, die sich gravierend auf die Almen auswirken könnte. Das Auslaufen des Milchkontingents mit 1. April 2015. Derzeit hat jeder landwirtschaftliche Betrieb ein gewisses Kontingent, wie viel Milch er pro Jahr an die Molkerei liefern darf. Nach Auslaufen dieser Regelung kann jeder Bauer so viel Milch liefern, wie die Molkerei abnimmt, nicht nur die Almbauern. Es wird zum freien Spiel der Marktkräfte kommen.
Das heißt aber dann eben auch, dass die die Preisbildung von diesem freien Spiel der Marktkräfte beeinflusst wird und dass also bei uns in den Berggebieten die Erzeugung von Milch teurer ist als wie in den Flachlandgebieten. Und damit wird es also auch eine Veränderung in der Struktur geben. Das heißt, dass sich die Milcherzeugung voraussichtlich auf größere Betriebe konzentrieren wird und eine Reihe von kleineren Betrieben aus der Milchproduktion ausscheiden werden. Diese intensiver wirtschaftenden größeren spezialisierten Milchviehbetriebe werden zum Teil die Kühe wahrscheinlich nicht mehr Alpen auf die Alm treiben, sondern die herunten lassen, weil eben das von den Kosten her wahrscheinlich noch einmal günstiger ist. Und damit werden also weniger Kühe gealbt werden, so jedenfalls jetzt die Prognose.
Außer es wird noch gegengesteuert, um zu verhindern, dass nur mehr Großbauern übrig bleiben, keine Milchkühe mehr auf die Alm kommen und es zu einem weiteren Konzentrationsprozess kommt. Denn das ist derzeit die Befürchtung.
Und es wird natürlich einige Almen geben, die speziell Käserei tot machen und Spezialkäse machen. Aber es wird also wieder diese Auseinanderentwicklung zwischen einer extensiveren Wirtschaftsweise und einer intensiveren Wirtschaftsweise verstärken. Man sieht das jetzt ja schon, also ich beobachte das in vielen Gemeinden, dass es dort einzelne Bauern gibt, die versuchen, sich auf diese Situation vorzubereiten und jetzt schon ihre Stelle vergrößern und ausbauen, auch in der Hoffnung und Erwartung, dass dann einige kleinere Betriebe aufgeben werden und damit Flächen frei werden, die sie günstig pachten können oder kaufen können.
Um als Berg- und Almbauer zu überleben, hat Albert Oblasser zu seinem Hof noch zwei weitere Höfe dazu gepachtet, die er bewirtschaftet. Er hat Leihvieh anderer Bauern auf der Brandstättalm und er arbeitet einige Stunden in der Woche auf der Bezirksbauernkammer. Dort berät er die Bauern über Förderungen. Das Förderungswesen ist kompliziert. Ohne Beratung und Hilfe wären viele Bauern aufgeschmissen, sagt Albert Oblasser. Auf der anderen Seite gäbe es ohne Förderungen kaum ein Überleben.
Aus meiner Sicht nicht. Ne? Man kriegt viel Geld, das stimmt schon als Landwirt. Das. Aber besser war halt, wenn man nicht das Geld kriegt, sondern für unsere Produkte das Geld kriegt. Und das ist halt leider nicht mehr möglich, weil die Leute lieber für 5 Handys im Jahr das Geld ausgeben, als für eine Lebensmittel.